Herzlich willkommen zum Podcast Plattformökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer und heute lernst du, wie Verkaufspsychologie wirkt und wie du diese für Marketing effektiv nutzen kannst. Falls du es noch nicht weißt, du kannst gerne auch mal auf meine Internetseite gehen, www.tom-illauer.de. So arbeite ich schon lange als Dozent für Neuromarketing und Verkaufspsychologie und es kommen immer die gleichen Fragen: Wie kann ich das nutzen, um effektiv Marketingkampagnen oder Landingpages zu gestalten? Also habe ich dir das mal zusammengefasst. Wir starten mit Reziprozität. Das zählt zu den fundamentalsten Prinzipien menschlichen Zusammenwirkens, geht um den Interessenausgleich durch das gegenseitige Geben und Nehmen. Mittlerweile gibt es sogar Cafés, die kostenlosen Kaffee anbieten, damit Kunden in den Laden kommen und als Gegenleistung noch Kuchen oder Kekse kaufen. Im ersten Schritt also bietest du deinen Kunden einen Vertrauensvorschuss an. Und diesen Vertrauensvorschuss, den leistest du ohne beabsichtigte Gegenleistung. Dadurch gewinnst du Loyalität, Verbundenheit und natürlich auch weitere Bestellungen. Wenn du zum Beispiel Online-Marketing oder ein Online-Business besitzt, dann kannst du deinen Kunden zum Beispiel kostenlose Checklisten oder Videokurse zur Verfügung stellen. Das führt dazu, dass der Kunde die Nutzung kostenlos hat und von der Kompetenz überzeugt wird und schlussendlich kostenpflichtige Produkte bestellt. Die Firma Douglas beispielsweise versendet mit jeder Bestellung einzelne Testproben und verknappt diese gleichzeitig. Gab ein Universitätsprofessor, der hat im Jahr 1976 die Studie Social Science Research veröffentlicht, in denen er 50 Weihnachtspostkarten an völlig fremde Menschen verschickt und ausgewertet hat und wollte wissen, wie viele ihm antworten. Er erhielt 46 Karten zurück. Und das gleiche gibt es auch zum Beispiel im Supermarkt. Da erhältst du beispielsweise Probierhäppchen. Und wir erhalten daher im Unterbewusstsein das Gefühl, etwas zurückgeben zu wollen, kaufen schlussendlich ein Stück der Probe. Es gibt noch weitere Beispiele, zum Beispiel auch Straßenbettler nutzen dieses System. In Amerika gibt es mittlerweile viele Bettler, die Blumen pflücken und den Passanten reichen, bevor sie nach einer Spende fragen. Die tägliche Ausbeute liegt einfach um ein Vielfaches höher als ohne Vorschuss. Vielleicht kennen Sie auch diese Personen, die an der Straße warten und bei der Ampel dann halt die Scheiben sauber machen. Auch hier greift das Prinzip von Reziprozität. Gab außerdem einen österreichischen Verhaltensforscher, Irenaeus Eibel, und der berichtet von einem deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg, der den Job hatte, einen gegnerischen Soldaten einzufangen. Und in einem verlassenen Haus fand er einen gegnerischen Soldaten, der war nur mit einem Brot bewaffnet. Und bevor er ihn einfangen konnte, reichte ihm der gegnerische Soldat die Hälfte des Brotes. Gerührt von dieser Geste war der deutsche Soldat völlig perplex und konnte seine Mission nicht ausführen. Was kannst du daraus schließen? Kreiere hochwertigen Content, Premium-Inhalte und kostengünstige Kundengeschenke, die du dem Kunden in Vorleistung überreichst. Gerne gebe ich auch noch ein Beispiel aus der Tierwelt, und zwar der sogenannte Truthahn. Beim Truthahn ist es so, dass das Piepen an sich eines anderen Tieres den Prozess der Sorge und Fütterung abspielt. Es gibt also ein festes Handlungsmuster. Also egal ob Truthahn oder ausgestopftes Stinktier, sobald etwas piept, führt das zur gleichen Aktion. Und so greift das natürlich auch bei Menschen. Beim Spatz ist das zum Beispiel auch so. Der greift ebenso ein rotes Fellbüschel an wie einen anderen Vogel. Das liegt an der Farbe und nicht an der Form. In einer Studie von L. Langer wurde bewiesen, dass es immer effektiver ist, einen Gefallen zu begründen. In dem Experiment wurde versucht, bei einer Reihe von Menschen, die sich vor einem Kopierer befanden, vorgelassen zu werden. Als man begründet hat, warum man vorgelassen werden sollte, wurde man in 95% der Fälle vorgelassen, ohne Begründung nur bei 45%. Das Interessante dabei war, dass man selbst bei einer richtig schlechten Begründung in 93% der Fälle vorgelassen wurde. Auch wenn man nur gesagt hat, ich möchte gerne vor. Also bitte lassen Sie mich vor, weil ich bitte vor möchte. Und schon hat die Statistik bewiesen, dass du vorgelassen wurdest. Es folgt also auch ein automatisch Abspielen des Wortes Ja und Weil. Dann gibt es die sogenannte 7-Kontakt-Regel. Kennen wahrscheinlich viele von euch. Die 7-Kontakt-Regel besagt, dass ein neuer Interessent erst nach dem 7. Kontakt etwas kauft. Natürlich stimmt das nicht bei jedem. Es gibt Leute, die kaufen sofort und bei anderen erst viel später. Aber woran liegt das? Damit ein Interessent, der noch nie zuvor von deinem Produkt gehört hat, bei dir was kauft, braucht es Vertrauen. Je mehr Vertrauen in ein Produkt sieht, desto eher ist er bereit, dafür Geld auszugeben. Das bedeutet, du musst dir einen sogenannten Funnel aufbauen. Wenn du beispielsweise E-Mail-Marketing betreibst, dann musst du das Angebot vorbereiten. In den ersten 5 bis 6 E-Mails erhält der Kunde kostenlosen Premium-Inhalt, Reziprozität und erhält erst in der 7. Mail zum Beispiel ein Angebot. Der Leser der E-Mail weiß nun im Vorwege, dass sie Experte in dem Bereich sind. Und zu oft wird mit einer Webseite oder einem Callcenter versucht, Kaltkunden ohne bisheriges Kaufinteresse und bisherigen Kontakt zu akquirieren. Warum das nicht funktioniert, kann man einfach anhand der 7 Kontakte-Regel erklären. Wie könnte sowas aussehen? Indem man den Kunden im Erstgespräch kostenlos und unverbindlich berät. Im Anschluss wird ein Beratungsprotokoll bzw. eine Handlungsempfehlung ausgesprochen, aber ohne Angebot. Der Kunde ist von der Expertise und der Beratung überzeugt. Nun musst du gewisse Intervalle nutzen. Es ist durch Studien bewiesen, dass es am effektivsten ist, wenn du den Kontakt innerhalb von 72 Stunden nach dem ersten Kontakt durchführst. So könntest du zum Beispiel nochmal kostenfreies Informationsmaterial zur Verfügung stellen. Im Anschluss könntest du den Kunden noch allgemeine Tipps per E-Mail zur Verfügung stellen. Nun fängst du an, den Kunden mit Reziprozität im E-Mail-Funnel aufzunehmen und weiter mit Content zu bespielen. Und nach circa 3 Wochen rufst du den Kunden an und fragst, ob die Tipps geholfen haben. Er wird sich dafür bedanken. Und nun könntest du dem Kunden eine Postkarte schicken mit dem Bild zum Beispiel des Beraters und einer Danksagung für die bisherige tolle Zusammenarbeit. Und vielleicht auch 2 Plastikkarten, also Visitenkarten mit Nummer. 1 für das eigene Portemonnaie und 1, falls er jemanden kennt, der auch in der Lage ist. Dadurch schaffst du natürlich auch eine persönliche Bindung. Und erst dann würdest du ein konkretes Angebot machen. Dann kommen wir zum nächsten, und zwar das Extra-Benefit. Das würde ich immer empfehlen. Was ist das? Wenn dein Kunde gekauft hat, dann gib ihm immer mehr, als er erwartet. Das führt dazu, dass die Kaufentscheidung im Nachhinein noch positiver verstärkt wird. Das wiederum führt dazu, dass er von deinem Angebot begeistert sein wird und dieses empfiehlt. Also wenn zum Beispiel du bestellst 100 Gramm Erdbeeren und dir gibt die Verkäuferin 100 Gramm Erdbeeren in der Schale, die du gekauft hast, aber zum Beispiel noch eine kleine Tüte on top to go, dann wirst du deutlich zufriedener sein als nur die ursprünglichen 100 Gramm. Und das kannst du für alles machen, für alles nutzen. Die Weiterempfehlungsrate, kann ich dir jetzt schon sagen, wird extrem steigen. Wenn du also zum Beispiel eine Kneipe besitzt, würde ich mir auch überlegen, ob ich meine Gäste am Samstagabend bzw. nachts umsonst nach Hause fahren lasse. Wenn ich eine Bäckerei besäße, würde ich dem Kunden jeweils 2 Scheiben von meinem besten Brot mitgeben. Wenn ich Schuhe verkaufe, würde ich dem Kunden Schnürsenkel schenken. Also immer mehr, als der Kunde überhaupt erwartet. Das kannst du natürlich vor in deiner Preiskalkulation und da und kannst du ja mit reinkalkulieren. Übrigens eine Studie weil wir gerade über Bäckerei gesprochen haben, es gibt eine Studie, die hat getestet, inwieweit sich der Duft von Backwaren auf Kaufentscheidungen ausübt. Da hat man eine Bäckerei genommen und mit einem Ventilator den Duft von Backwaren auf die Fußgängerzone gesprüht. In der Zeit, in der die Passanten mit dem Duft beim Vorbeigehen konfrontiert wurden, hat der Bäcker 35% mehr Umsatz gemacht. Dann kommen wir zur Principal-Agent-Methode. In dieser Methode wird der Auftraggeber als Prinzipal und der Agent als der Beauftragte bezeichnet. Worum geht es hier? In dieser Methode geht es um asymmetrische Informationspolitik innerhalb von Entscheidungen. Diese Methodik stammt aus der Wirtschaftswissenschaft sowie aus der Soziologie. Es handelt sich dabei darum, dass der Agent normalerweise einen Wissensvorsprung hat, also vor dem Entscheider, und in unterschiedlicher Weise entweder zugunsten oder zu Ungunsten des Principal eingesetzt werden kann. Aus der Theorie lassen sich somit Handlungen innerhalb einer Hierarchie erklären. Nach einer Definition gibt es einen Auftraggeber, also den Principal, und der eines Auftragnehmers im Unternehmen, also meistens der Vorgesetzte oder Manager. Es kann also passieren, dass die Informationsasymmetrie erst nach Beginn der Geschäftsbeziehung auftritt. Der Agent wird dadurch in der Lage versetzt, nachträglich Handlungen vorzunehmen, die zu seinem Nutzen sind, aber den Interessen des Principals zuwiderlaufen. Er verhält sich dadurch gegebenenfalls anders, als bei gleichem Informationsstand der Fall wäre. Das wäre dann zum Beispiel auch die Moral Hazard Problembezeichnung. Also, wie kannst du das positiv beeinflussen? Nehmen wir mal an, du verkaufst Industriesoftware. Wie du gelernt hast, sind die Personen, die auf das Angebot aufmerksam werden, und die Personen, die über das Angebot entscheiden, zwei verschiedene Personen. Die Person, die über das Angebot entscheidet, hat meinetwegen ein Budget für die neue Software vorgegeben. Nun ist es die Aufgabe eines Mitarbeiters, sich drei Angebote einzuholen. Er wird aber die Person sein, die mit der Software täglich arbeitet. Nun liegen ihm drei Angebote vor. Dein Angebot ist zum Beispiel das zweiteuerste. Daher ist das dritte Angebot ist schon mal raus. Der Mitarbeiter muss nun zwischen deinem Angebot und des Mitbewerbers entscheiden. Dein Angebot ist teurer. Aber was du machst, ist in dem Fall zum Beispiel die Person, also der damit arbeitet, ein Wochenende nach München einzuladen. Zum Beispiel ihn und seine Frau, wo du eine Schulung machst, aber die restliche Zeit kann der Mitarbeiter mit seiner Frau in München verbringen. Muss natürlich aufpassen vor Compliance, habe ich nie gesagt. Da kriegt er zum Beispiel auch das Hotel umsonst. Weiterhin könntest du zum Beispiel auch ein Tablet anbieten, auf dessen sich alle Schulungsinhalte befinden. So würde der Entscheider kostenfrei ein Tablet bekommen. Also, das sind so ein paar Sachen. Wie gesagt, musst du natürlich wegen Compliance aufpassen. Funktioniert aber auch hervorragend. Dann der sogenannte Halo-Effekt. Eins der größten Fehler, wenn du Marketing machst, dass du oft mit Merkmalen wirbst, anstatt mit Vorteilen. Nein bedeutet übersetzt für uns Marketer noch ein Impuls notwendig. Aber was ist ein Impuls? Also wenn du einen Akkuschrauber verkaufen willst, dann bewerben viele Anbieter dies mit Stromverbrauch, wie schnell dreht sich das Ding, wie lange hält der Akku und so eine ganzen Sachen. Aber dem Kunden, und das ist der Halo-Effekt, dem ist meistens nur eine Sache kriegsentscheidend, um die Kaufentscheidung zu treffen. Der Halo-Effekt basiert darauf, dass man dem Kunden nur ein Merkmal nennt, nämlich das für ihn das absolut größte Priorität hat. Apple hat das damals genial gemacht. Du hättest sagen können, der neue iPod hat tausende von Gigabyte und super Akkulaufzeit. Aber stattdessen hat man nur gesagt, 1000 Songs in deiner Tasche. Im Beispiel Akkuschrauber könnte das lauten, so einfach wie noch nie zuvor, ein Loch in jede Wand bohren. Also nenne nicht 100 Vorteile und nicht 100 Merkmale, sondern nur den einen Vorteil, die eine Emotion und die eine Sache, wo der Kunde wirklich die Kaufentscheidung trifft. Entweder sagt er, oh Gott, ja, oder er sagt nein. Und so kannst du zum Beispiel auch soziale Netzwerke nutzen, wie zum Beispiel Xing oder anders, um dich auch über Interessen deines Käufers schlau zu machen. Dann kommen wir zum Paralyseeffekt. Dieser Paralyseeffekt trifft auf, wenn der Kunde zu viele Entscheidungsalternativen hat. Das kennst du selber, du gehst ins Restaurant, da sind 1000 Gerichte auf der Bestellkarte und du bist völlig überfordert. Wir haben Hunger, freuen uns auf das gehobene Essen und du guckst stundenlang auf die Karte und kannst dich nicht entscheiden. Und das Gleiche gibt's auch bei dir. Also wenn du mehr als 3-4 Produkte anbietest, dann entsteht der sogenannte Paralyseeffekt. Also warum ist das so? Es gibt eine sogenannte Joghurtstudie, da wurden Probanden mehrere unterschiedliche Joghurt zur Verfügung gestellt. Dabei wurde gemessen, wie lange der Proband benötigt, um sich zu entscheiden. Waren nur 3 Varianten zur Verfügung, konnte er sich kurz entscheiden. Bei mehr als 5 Varianten benötigt er schon doppelt so lange als vorher. Ab 7 Varianten benötigt er 4-mal länger als beim Basistest. Das bedeutet einen Umkehrschluss, dass eine größere Auswahl dazu führt, dass du höhere Kaufabbrüche hast. Oft erlebe ich, dass die Webseiten von Unternehmen viele Besucher aufweisen, aber Conversion-Killer haben. Und gleiches gilt halt beim Bestellprozess. Der Kunde hat seine Ware schon in den digitalen Warenkorb gelegt und möchte nun Bestellung auslösen. In diesem Prozess wird er durch zu viele Reiter gelöst, zu viele Pflichtfelder, zu viele Informationen und der Kunde verliert das Interesse. Dann der sogenannte FOMO-Effekt. Was ist der FOMO-Effekt? FOMO bedeutet Fear of Missing Out. Diese Methode wird oft genutzt, um mit potenziellen Käufern zu suggerieren, dass er etwas verpassen würde. Das beste Beispiel dafür ist ja auch Instagram. Gibt ja Leute, die scrollen da tausendmal am Tag da rein, einfach aus Angst, sie würden was verpassen. Und das Phänomen beschreibt die zwanghafte Sorge einer sozialen Interaktion, eine ungewöhnliche Erfahrung oder ein anderes befriedigendes Ereignis zu verpassen und nicht auf dem Laufenden zu bleiben. Kennt man vielleicht auch aus dem Privatleben. Man ist traurig, wenn Freunde sich treffen und Spaß haben und man selber nicht dabei ist. Und wenn man etwas unternimmt, möchte man es ständig auf Social Media mitteilen. Und diese Methode wird da auch im Marketing genutzt. Auf Buchungsplattformen von Reisen wird zum Beispiel angezeigt, dass nur noch 3 Tickets verfügbar sind. Auch hier wird angezeigt, dass die Ware knapp ist und sehr begehrt und dass es sich um exklusives Angebot handelt oder nur für bestimmte Personenkreise. Und schwuppsiwupps entsteht FOMO. Gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn du Gutscheine per Newsletter rausschickst, sowas wie nur noch 24 Stunden gültig. Dann kommen wir zum Herdenmodell. Wir als Menschen sind evolutionsbedingt dazu trainiert worden, uns an Gruppen anzuschließen, damit wir halt nicht sterben. Und dieses Gefühl ist im Menschen auch über Millionen von Jahren so tief verankert, dass wir uns sogar Gruppierungen anschließen, für die wir eigentlich nie eine Sympathie aufgewiesen haben. Beispielsweise im Gefängnis in den USA hast du nur eine Überlebenschance, wenn du dich einer gewissen Gruppierung anschließt. Uns wurde beigebracht, dass wir Menschen Herdentiere sind und nur gemeinsam überleben können. Daher durchgehend nach Gruppen mit gleichen Werten, mit denen wir uns identifizieren können. Die Angst vor der Gesellschaft oder bestimmten Gruppen ausgeschlossen zu werden, ist so tief mit uns verankert, dass wir jegliches rationales Handeln ja nicht mehr berücksichtigen. Und so kannst du dies effektiv nutzen. Manche Buchungsplattformen von Reiseanbietern zeigen sogar an, wie viele Personen gleichzeitig das aktuelle Angebot ansehen. Und wenn du das Instrument erfolgreich nutzen und mit geistiger Brandstiftung kombinieren kannst, dann ist es ein extremer Business. Kannst du auch zum Beispiel verwenden bei hypnotischen Verkaufssprachmustern. Dann psychologische Indoktrination. Also, was ist psychologische Indoktrinierung? Hierunter kann man verstehen, dass Menschen völlig falsche Glaubenssätze annehmen, die nicht bewiesen wurden, die doch so lange intensiv verbreitet worden ist, dass man sie als wahr annimmt. Du kennst ja bestimmt den Mythos, dass die Menschheit an einem Vitamin-C-Mangel leidet. Habe ich mal recherchiert. Diesen Mythos hat die Firma La Roche kurz vor der eigenen Insolvenz marketingtechnisch verbreitet und so die Umsätze für Vitaminpräparate als Nahrungsergänzungsmittel verhundertfacht. Trotzdem glaubt es jeder. Gleiches gilt für den Hochzeitsantrag. Als Mann gibt es den Richtwert, der aussagt, wie viel Geld man für einen Verlobungsring ausgeben sollte. Aber woher kommt dieser Glaubenssatz? Warum also ein Diamantring beim Antrag für ungefähr 3 Gehälter bezahlen? Das stammt aus einer Marketingkampagne der Firma De Beers aus dem Jahr 1964 und wurde genutzt, um die eigenen Verkaufszahlen zu erhöhen. Gibt auch ältere Beispiele, zum Beispiel Weihnachtsmann mit Coca-Cola und so weiter. Glaube nur das, was bewiesen ist. Die Entscheidung ist immer nur so gut wie die Information. Glaube nie an etwas, nur weil du es öfter gehört hast. Letzteres wird gerne von Geheimdiensten genutzt. Falsche Informationen werden gezielt in verschiedene Quellen eingebunden, damit eine Person die falsche Nachricht von möglichst vielen Medien erhält und schon werden sie als wahr angenommen. Nur weil etwas von mehreren verschiedenen Menschen erzählt wird, muss es nicht wahr sein. Also, ne? Kennst du wahrscheinlich selber. Dann eine geniale Technik, gerade für den Vertrieb, ist das Prinzip der Konsistenz. Basiert darauf, die Charaktereigenschaften von Menschen zu nutzen, sich konsistent zu verhalten. Da die meisten Menschen versuchen, Unstimmigkeiten zwischen ihren eigenen Urteilen, Meinungen, Gedanken und Überzeugungen zu vermeiden, kann man sie dazu bringen, immer wieder A zu sagen, sodass diese auch einmal nicht B sagen müssen. Eingesetzt wird diese Technik beispielsweise beim Autoverkauf in der Angebotsphase. Stellen wir uns einen Kunden vor, der gerade von der Probefahrt mit einem schicken neuen Sportwagen zurückkommt. Im Vergleich zu seinem über 10 Jahre alten Auto ist der Neuwagen wesentlich besser, sodass es dem Verkäufer leicht fallen wird, dem Kunden ein paar lobende Worte über das Fahrzeug zu entlocken. Je mehr Zeugen dabei sind, umso stärker ist dieser Effekt. Nach der ersten Bindung an das Produkt durch die Probefahrt rechnet der Verkäufer einen sensationellen Preis aus und betont, dass der Kunde damit genau das Auto extrem günstig bekommt, das ihm gefällt und das er will. Die meisten Kunden sind dadurch freudig erregt und werden den Verkäufer dazu auffordern, einen entsprechenden Vertrag aufzusetzen. Der Verkäufer bittet den Kunden um ein paar Tage Zeit für Formalitäten. In dieser Zeit wird der Kunde in seinem bekannten Verwandtenkreis von dem Angebot schwärmen und seine Bindung zu dem Auto erhöhen. Ruft der Verkäufer ihn dann an, um ihm mitzuteilen, dass die Hausbank das Angebot leider nicht zulässt, dann ist die Bindung an das Auto bereits so stark, dass der Preis des Produktes in den Hintergrund rückt. Kommt der Verkäufer jetzt mit einer kleinen Zugabe auf den Preis hinzu, wird das Auto trotzdem gekauft. Das sind natürlich fiese Maschen, aber funktionieren. Gleiches solltest du immer halt auch versuchen, wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, das neue Auto gefällt mir, wird er irgendwann nicht mehr sagen, ich kaufe das Auto nicht, weil er mir nicht gefällt. Und genau diese Konsistenz kannst du nutzen. Und dann kommen wir zum letzten, das ist die sogenannte Kontrasttechnik. Und zwar hebt man zwei Gewichte hoch, wo das erste leichter war als das zweite, wird das letztere Gewicht immer schwerer eingeschätzt, als es ist. Und wenn du also einen Laden hast, dann macht es Sinn, dem Kunden erst das teuerste Produkt zu zeigen und dann ein preiswerteres. Wenn ein Kunde also einen Anzug für 300 Euro kauft, wird es wahrscheinlich viel einfacher sein, dem Kunden auch einen Pullover für 60 Euro mitzuverkaufen, als einem Kunden, der sich ein T-Shirt für 10 Euro angeguckt hat. Gleiches kannst du ebenfalls nutzen, wenn du angestellt bist. Wenn du eine Gehaltserhöhung 300 Euro pro Monat mehr forderst, könnte das der Chef verneinen. Wenn du jedoch 700 verlangst, ihr Chef anfängt zu lachen, du jetzt aber 300 forderst, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass du die ursprüngliche Gehaltserhöhung 300 Euro bekommst, als hättest du sie direkt angesprochen. Schon das deinem Chef auch ein bisschen geschickt zusprechen. Der Chef denkt, ist der irre, der kommt mit 700 Euro und du gehst lachend raus, weil du weißt, du hast deine 300 Euro bekommen. In Los Angeles gab es dazu eine Studie 1970, wo zwei Probanden sich einen Betrag X aufteilen sollten, sagen wir mal 100 Euro. Den Probanden wurde jedoch gesagt, dass auch beide leer ausgehen können, wenn sie sich nicht einig sind. Was sie nicht wussten war, dass einer von den beiden Probanden ein Assistent des Professors war und es hat sich im Experiment nur um eine Testperson gehandelt. In Variante 1 hat der Assistent direkt am Anfang eine extrem hohe Summe gefordert, ohne davon abzuweichen. In Variante 2 hat der Assistent ein bisschen mehr als die Hälfte gefordert, ebenfalls ohne davon abzuweichen. In der dritten Variante hatte der Assistent erst 90% eingefordert, danach ist er 65% runtergegangen. Nicht nur, dass die Variante 3 am erfolgreichsten war, sie war auch diejenige, bei dem der Gegenüber den meisten Erfolg bei der Verhandlung verspürte. Bedeutet immer mit hoher Zahl anfangen und dann runtergehen. 1968 wurde gemessen, wie hoch die Zuversicht bei Menschen ist, die beim Pferderennen gewettet haben. Das Ergebnis war, dass die Zuversicht um 70% stieg, nachdem sie ihr Geld auf ein Pferd getippt hatten. Die Technik lässt sich eigentlich überall einsetzen. An einem Strand wurde getestet, wie viele Menschen eingreifen würden, wenn ein Dieb Dinge von einem Fremden klaut. In 4 von 20 Fällen wurde der Dieb angesprochen, weil derjenige, der sich an dem Platz daneben befand, wusste, dass es sich nicht um den Eigentümer handelt. Im nächsten Test bat der Fremde den Nachbarn, also den Nachbarsplatz, darum, auf sein Eigentum aufzupassen. Was passierte? In 19 von 20 Fällen wurde der Dieb vom Nachbarn angesprochen. Diese Beispiele kannst du verwenden, um deine Kampagne zu optimieren. Gerne stehe ich natürlich auch persönlich dafür dabei. Falls du mal Beratung brauchst, dann kontaktiere mich einfach auf tom-illauer.de. Ansonsten hoffe ich, dass diese Tipps dir ja helfen konnten in der Marketingwelt und würde mich auch freuen, wenn du am Wochenende wieder dabei bist bei GAFA News. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche. Bleib gesund, dein Tom.